Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Herzlich willkommen, lieber Felix Müller. Hallo, liebe Jannika Geninek. Ich bin Sonja Longolius. Ich freue mich, dass wir hier alle zusammensitzen am Montagmorgen und drei tolle neue Bücher dabei haben. Wie geht's euch?
Fantastisch.
Kurze Check-in, wie das neumodern heißt.
Blendend.
Blendend, wunderbar. Jannika und ich hatten am Freitag und am Samstag zwei ziemlich tolle Premieren von den No Scribes. Das ist die erste literarische Pop- und Girl-Band, die Texte zu TLC und Tic-Tac-Toe und zu den Spice Girls geschrieben und performt haben. Und bei dieser Gelegenheit hat Paula Fürstenberg auch aus ihren Tagebüchern vorgelesen, was amüsant war, aber auch sehr bereichernd für den Abend. Und das ist auch meine Einstiegsfrage an euch beide. Schreibt ihr Tagebücher? Habt ihr Tagebuch geschrieben? Tut ihr es noch? Und habt ihr die in der letzten Zeit mal gelesen? Felix?
Ich habe als 14-Jähriger mal einen Brief geschrieben an mich als 34-Jähriger. Ich glaube, damals hatte ich gerade, vielleicht war es auch ein bisschen später, 15, 16, ich hatte, glaube ich, Zurück in die Zukunft gesehen und war von diesem Gedanken fasziniert, mit seinem zukünftigen Ich zu sprechen. Und dann habe ich diesen Brief geschrieben und ich weiß noch, dass ich keinen Briefumschlag zur Hand hatte, sondern den dann wirklich in so ein DIN A4-Blatt mit Prittstift eingeklebt habe. Ja. Und ich sehe noch vor mir, wie ich da drauf schreibe, das Öffnungsdatum. Ich als 34-Jähriger, müsste ich jetzt zurückrechnen. Und dann ist der Brief leider verschwunden bei irgendeinem Umzug. Und ich weiß auch nicht mehr genau, was ich reingeschrieben habe. Ich schreibe nicht regelmäßig Tagebuch, bedauere das manchmal. Ich habe in jüngeren Jahren Tagebuch geschrieben und dann in der Rückschau öfter mal reingeguckt und fand das so ein bisschen gewollt und peinlich. Mhm. So wie man sich selbst peinlich findet, wenn man auf Tonband spricht vielleicht. Das ist bestimmt inzwischen anders. Und die Tage schwinden dahin und eigentlich wäre es ganz sinnvoll, das mal wieder zu machen. Aber ich habe es irgendwie nicht in meinen Tagesablauf eingebaut. Sollte ich vielleicht mal.
Wie sieht's bei dir aus, Jannika?
Ich schreibe Tagebuch, seit ich 9 bin. Ich habe die leider auch noch alle. Und sie faszinieren mich tatsächlich mit den Jahren immer mehr. Deswegen konnte ich auch Paula gut folgen, weil tatsächlich, also es ist natürlich, es gibt eine lange Phase, die ist völlig unlesbar. Was mich irgendwann mal so überrascht hat, ist, dass meine Erinnerung tatsächlich auch was mit meinen Tagebüchern zu tun hat. Also ich denke, ich erinnere mich an was und es ist dann einfach nur das, was ich aufgeschrieben habe. Und zugleich finde ich auch Dinge. Also ich gucke manchmal rein und alles, ich würde mal sagen, so alles ab 18, 19 kann ich ganz gut lesen. Die davor schaffe ich nicht, also noch nicht. aber das, also ist für mich ist es total wichtig. Also ist es nicht jeden Tag, aber es sind auch nicht nur die Katastrophen oder die ganz großen emotionalen Momente. Es ist so ein Selbstgespräch. Also und das, also ist, ich würde sehr leiden, wenn ich das nicht tun könnte.
Ja, ich bin ein bisschen eifersüchtig gerade. Und geht es dir auch so, wenn du reinschaust, dass du dich an Dinge überhaupt nicht erinnern kannst, die du mal aufgeschrieben hast?
Tatsächlich auch das hat mich sehr überrascht. Es sind auch Dinge drin, aber leider muss ich sagen, also es ist halt nicht so schön chronologisch, dass ich könnte nie wirklich was nachgucken. Ich habe auch festgestellt, wenn es zu emotional ist, mit den Kindern zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass ich das besser nicht aufgeschrieben hätte. Das ist manchmal dann viel, viel schmerzlicher, das irgendwie ein paar Jahre später zu, also ne, wenn kannst ja eh nichts mehr machen und so weiter und so weiter. Also das ist Teufelszeug eigentlich. Ich finde, das ist ein bisschen Teufelszeug. Und ich bin total froh, also Sonja hat mir so eine Steilvorlage geliefert. Wir machen am 27.11. einen Abend übers Tagebuch, einen großen Abend, einen langen Abend mit Sinn und Form zusammen, wo wir sowohl fiktionale Titel, die Tagebuchform haben in ihrer Fiktion, als auch ein Essay ausführlicher behandeln aus Sinn und Form, der sich mit dem Tagebuch schreiben. beschäftigt. Und das ist natürlich, ne, wie ein Teil unserer Veranstaltung interessiert mich das einfach persönlich sehr, was an dem Abend rauskommt. Aber warum genau?
Das war natürlich die Vorlage oder der Hintergedanke, warum ich euch diese Frage gestellt habe, aber natürlich auch, weil wir heute doch über sehr persönliche Bücher zum Teil sprechen, sehr unterschiedliche Bücher. Es ist ein Memoir dabei oder vielleicht auch ein Mutterbuch, habe ich irgendwo gelesen, ein Roman und Kurzgeschichten. Und ich hatte mir überlegt, dass ich gerne mit dir, Felix, anfangen würde. Du hast Arundhati Roy, also ein Buch von Arundhati Roy mitgebracht, Meine Zuflucht und Mein Sturm, was schon mal ein wunderschöner Titel ist. Ja, bring uns doch einmal bitte in dieses indische Panorama.
Ja, sehr gerne. Meine Zuflucht und mein Sturm, du hast den Titel schon erwähnt, aus dem Englischen übersetzt von Annette Grube, erschienen bei S. Fischer, heißt im englischen Original nicht so, hat einen noch schöneren Titel im englischen Original, nämlich Mother Mary Comes to Me, die berühmte Textzeile aus dem Song Let It Be von den Beatles, die, wie ich gelernt habe, entstanden ist, weil Paul McCartney, der seine Mutter Mary McCartney früh verloren hat, da war er 14, in einem Traum diese Vision hatte, dass sie zu ihm kommt und sagt, lass es gehen, lass es gut sein, let it be. Und die Mutter von Arundhati Roy heißt eben auch Mary. Und der Großzusammenhang dieses Buches besteht darin, dass sie diese Mutter loslassen muss, denn sie ist 2022 gestorben. Sie ist zugleich eine unglaublich faszinierende Frau im Zusammenhang der indischen Gesellschaft, der indischen Zeitgeschichte. Sie hat ihre beiden Kinder, den älteren Bruder von Arundhati Roy und Arundhati selbst, alleinerziehend aufgezogen. Und ist zugleich nach Kerala zurückgekehrt, nachdem sie sich von ihrem alkoholkranken Mann getrennt hatte und hat dort eine Schule aufgebaut. All das ist in dieser indischen Gesellschaft mit unheimlich vielen Schwierigkeiten verbunden, zumal dann, wenn man eine Frau ist, zumal dann, wenn man auch noch einer Minderheit angehört, nämlich den syrisch-orthodoxen Christen, die es dort gibt. Von den 1,4 Milliarden Menschen in Indien sind ein paar Millionen dieser Konfession, die sogenannten Thomaschristen. Und diese Frau hat sich also unheimliche Verdienste erworben um die Bildung junger Menschen. Gleichzeitig hat sie aber auch durchgesetzt vor dem obersten Gerichtshof in Indien, das Erbrecht zu reformieren zugunsten von Frauen ihrer Konfession, die nämlich nur einen kleinen Bruchteil erben durften. So war das erbrechtlich vorgeschrieben. Auch daran hat sie was geändert. Also sie ist wirklich eine wichtige Person der Zeitgeschichte.
Darf ich dir eine Zwischenfrage stellen? Ich habe mich nämlich beim Lesen der Rezensionen gefragt, weil so viel über diese grausame Mutter gesprochen wird. Und das, was du jetzt alles referiert hast, das ist ja das auch das Interessante, denke ich, an dieser Figur. Hast du das jetzt alles aus dem Buch von Arundhati Roy oder hast du das aus einer Recherche, die du selbst gemacht hast?
Nein, das wird alles so geschildert. Mhm. Und du hast jetzt das Stichwort grausam mir schon geliefert, denn sie ist bei all dieser feministischen Engagement und all dieser unglaublich toughen Mentalität ist sie doch eigentlich keine wirklich gute Mutter, sondern sie ist der interessante Typus einer feministischen Patriarchin. Also sie hat sehr klare Vorstellungen, wie sich ihre Kinder zu kleiden haben, wie sie sich zu verhalten haben, was sie im Haushalt zu tun haben. Bei schlechten Leistungen in der Schule lässt sie die Kinder das auch gerne mal mit Schlägen spüren. Der ältere Bruder von Arundhati Roy hat noch mehr unter ihr zu leiden. Womöglich, wie Arundhati vermutet, weil er ein Wiedergänger seines Vaters ist. Aber auch ihr ergeht es nicht gut. Sie erlebt dauernd solche Sachen wie, sie fahren zusammen über Land, sie streiten sich im Auto und mitten in der indischen Pampa wird Arundhati aus dem Auto geschmissen. So sitzt dann da als 9-10-Jährige auf irgendeinem Grenzstein und weiß nicht, wie es weitergehen soll. 4-5 Stunden später taucht die Mutter wieder auf und sie darf wieder ins Auto steigen. Also eine hochproblematische Mutter, eine gleichzeitig unglaublich verdienstvolle Frauenrechtlerin, Feministin, Bürgerrechtlerin, die sich mit jedem anlegt, der in die Freiheits- und Individualrechte von Menschen eingreift in Indien. Und in diesem Spannungsfeld ist dieser Roman geschrieben. Also sie schildert sozusagen ihre Kindheit. Ist keine vollständige Biografie, sondern sie schildert ihre Kindheit in Kerala. Sie schildert, wie sie angefangen hat zu studieren, dann in Delhi, wie sie sich mit 18 von ihrer Mutter dann endgültig losgesagt hat und nach Delhi gegangen ist, dort zunächst unter ärmsten Verhältnissen in der Favela gelebt hat sozusagen, dann sich aber daraus gearbeitet hat, wie sie Filme gedreht hat mit einem Filmemacher, ihrem zweiten Ehemann dann auch später, und wie sie dann schließlich ihren ersten Roman schrieb, Der Gott der kleinen Dinge, und damit einen unglaublichen Welterfolg erzielte, auch den Booker Prize später gewann, wodurch sich ihre persönliche Rolle in Indien und ihre Gefragtheit als Person, die natürlich auch dramatisch geändert hat. Eine wichtige Aktivistin ist sie auch geworden. Also sie hat sich gegen den Bau von Staudämmen und gegen die Vernichtung natürlicher Lebensgrundlagen indigener Menschen in Indien eingesetzt. Sie hat sich im Kaschmir-Konflikt eingeschaltet. Sie hat Essays und Interventionen verfasst zum Thema Indien als Atommacht und so weiter und so fort. Sie ist ein hochpolitischer Mensch und deswegen ist das neben dieser persönlichen Geschichte, die das gewissermaßen einrahmt, auch ein sehr politisches Memoir, das diese unglaublich faszinierende indische Gesellschaft auch irgendwie besser begreiflich macht und in ihrer Komplexität klarer macht. Also dieses Miteinander von Hindus, Hindu-Nationalisten, Buddhisten, Christen, Muslimen, Maoisten, in einer postkolonialen Gesellschaft, die dann auch noch gespalten wurde in Pakistan und Indien, wo es einen Konflikt gibt um dieses mehrheitlich muslimisch besiedelte Gebiet Kaschmir. Das kann man ja irgendwie als Europäer, muss man da ja erstmal eigentlich 3 Semester studieren, bis man davon überhaupt einen Begriff hat. Aber das kommt hier ganz leichthändig, fließt das hier mit ein und öffnet eine Tür in dieses Land.
Und könntest du sagen, weil mich das auch, das hat mich auch bei meinem Buch interessiert oder haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, die, ne, wie funktioniert eigentlich die Wissensvermittlung im Roman? Und wenn du jetzt so, ne, Stichwort leichthändig, hast du mal geguckt, also wie macht sie das genau? Sind das dann immer so Passagen, die eingeschaltet werden?
Oder? Ja, sie erläutert dann so passagenweise manchmal. Sie kommt dann zum Beispiel auf Indira Gandhi zu sprechen und das Attentat auf Indira Gandhi. Und ich bin momentan, also ich war, als ich das gelesen habe, nicht auf der Höhe zu sagen, okay, die war Ministerpräsidentin, das hatte ich noch zusammengekriegt, aber warum ist die eigentlich von wem umgebracht worden? Von ihrer Leibgarde, Sikhs, und das schreibt sie dann schon so, dass es auch ein breites Weltpublikum verstehen kann und nicht nur Menschen, die sozusagen ihr indisches Publikum sein könnten. Und das ist aber jetzt nicht im Sinne von Wikipedia-Wissen vermittelt, sondern eigentlich auch immer mit einer unheimlichen zärtlichen Ironie und einem Witz, den sie auch hat. Sodass das eigentlich gar nicht irgendwie aus dem Gesamtgefüge des Romans besonders herausfällt.
Hast du andere Romane von ihr gelesen?
Nein.
Also das heißt sozusagen, du bist jetzt auch mit ihr, weil ich habe nämlich lange überlegt.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ob ich das eigentlich gelesen habe, und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich diesen Der Gott der kleinen Dinge noch nicht gelesen habe. Also bist jetzt mit dem Memoir eingestiegen.
Genau.
Und was ist das Reizvolle, meinetwegen, an ihrer Sprache? Also gibt es etwas, wo du sagst, oh ja, das ist jetzt so interessant, das lässt mich jetzt vielleicht dann auch rückwirkend auf die Romane zu sprechen kommen. Hast du sie mal live erlebt zum Beispiel?
Ja, ich war im Deutschen Theater, wo sie ihr Buch vorgestellt hat. So bin ich überhaupt auch auf sie gekommen. Ich hatte vorher auch offen gestanden, nichts von ihr gelesen. Und sie hat mich da als Erzählerin auf der Bühne so wahnsinnig überzeugt. Auch wie gelassen sie mit diesem Zwiespalt umgeht, den ihre Mutter in ihr Herz gepflanzt hat. Ja, also einerseits eine couragierte Bürgerrechtlerin zu sein und andererseits eben auch im persönlichen Umgang unerträglich, ein Scheusal, im Grunde genommen eine Furie. Also sie ist ein unheimlich reflektierter Mensch hinsichtlich der Frage, was das mit ihr angestellt hat. Und sprachlich übersetzt sie das halt in so einen Erzählfluss, der auch wirklich immer wieder tolle Anekdoten hat. Yeah. Wenn in der Schule der Mutter die pubertierenden Jungs sich irgendwie über die BHs der Mädchen lustig macht, dann lässt diese Mutter ihren eigenen BH aus ihrem Arbeitszimmer holen, präsentiert ihn und sagt, hier, ihr könnt mit meinem spielen.
So. Das wollen die natürlich nicht.
Und damit ist das Thema abgeräumt. Ja, also, und dieser Witz, den sie offensichtlich von ihrer Mutter geerbt hat, auch unter anderem, der durchzieht halt den gesamten Roman. Also sie hatte eigentlich auch zu jeder noch so harten und schlimmen Wegmarke der indischen Zeitgeschichte, hat sie auch eine Anekdote, die das sozusagen in ganz kleiner Form verständlich und fühlbar macht.
Ich hatte gerade gedacht, aber es war jetzt wirklich eigentlich ein Gedanke, bei dem durch diesen extremen Welterfolg, ob das dann eigentlich auch das Schreiben verändert, also vielleicht bewusst oder unbewusst auch ein Publikum mitdenkt, was bestimmte Anspielungen nicht verstehen würde oder so. Das würde mich jetzt eigentlich interessieren, wenn man sozusagen, ne, sie ist ja so, ne, so international bekannt, ob du dann denkst, okay, ja klar, die Leute kennen sich natürlich wieder nicht mit Indien aus, das muss man erklären oder nicht. Ne? Das wäre jetzt interessant zu sehen, ne, was das eigentlich macht mit dem Schreiben, aber
also sie ist ja sparsam, was Romane angeht. Also sie hat diesen einen geschrieben und dann hat sie viele Jahre später hat sie das Ministerium des äußersten Glücks geschrieben, den ich auch noch nicht gelesen habe. Und dazwischen gab es eigentlich vorrangig essayistisches und aktivistisches Schreiben. Das ist aber, glaube ich, auch so in ihr angelegt, dass sie hat, und das schildert sie auch ganz offen, sie hat in dem Moment, wo sie merkte, okay, jetzt geht's aber wirklich ab, ja? Ich habe hier irgendwie eine internationale Bühne, die ich wahrscheinlich nie wieder bekomme in meinem Leben. Dann sofort rauszusteigen aus der Fiktion und zu sagen: So, liebe Leute, hier, das ist Scheiße, was ihr da macht mit den Staudämmen. Und ich sage euch mal, warum, ja? Oder irgendwie, warum? Was sollen diese Atombombentests eigentlich? Ne? Also wirklich sofort diese Rolle genutzt, um aktiv Politik aus dem bürgerschaftlichen Engagement heraus zu betreiben. Super, also wirklich unglaublich eindrucksvoll und das ist in Indien ja auch nicht leicht, ne? Also als Frau, das ist ja eine sehr patriarchale Gesellschaft, eine sehr frauenfeindliche Gesellschaft auch und ist darin zutiefst beeindruckend. Man musste jetzt mal schauen, wie das in ihrem zweiten Roman umgesetzt ist. Und ich habe in manchen Rezensionen auch gelesen, manche stört es wohl auch, dass sie dann im letzten Drittel dieses Buches, dieses Memoirs tatsächlich irgendwie ihre politischen Themen abhandelt im Wesentlichen. Ich habe das nicht als störend gelesen, sondern als hochinteressant. Aber das ist in der Gesamtkomposition dieses Memoirs, das ja eine Mutter-Tochter-Beziehung spiegeln will, tatsächlich vielleicht ein bisschen, fällt es so ein bisschen aus dem Rahmen. Ne? Also ich sehe schon, du ziehst auf diesen Reibungspunkt ab zwischen der aktivistischen Sprache und der literarischen Sprache. Mhm. Und der ist da, glaube ich, auch nicht ganz aus der Welt zu schaffen bei ihr.
Ja, ich habe in der Vorrecherche ein Interview gesehen, beziehungsweise es war dann eine Veranstaltung, wo sie aufgetreten ist und jemand aus dem Publikum muss sie mit Mrs. Roy angesprochen haben. Ja. Und da hat sie sehr scharf drauf reagiert, was vielleicht den Roman dann auch nochmal kurz zusammenfasst, wo sie gesagt hat, sie haben nichts von mir verstanden, wenn sie mich hier Mrs. Roy nennen, weil natürlich Mary Roy, ihre Mutter, die Mrs. Roy ist, die sie auch so nennen musste so als Kind. Und das fand ich einen ganz interessanten, also eine gewisse Form der Weitergabe der Mutter auch in dieser Härte konnte man da spüren und hat eben genau auch diese Reibung zwischen diesen beiden Persönlichkeiten aufgezeigt. Ich hatte eine Frage an euch beide. Ich würde sie jetzt aber trotzdem erstmal an Jannika stellen, damit wir als Überleitung auch zu deinem Buch kommen können. Hast du das Gefühl, dass es eigentlich für gute Literatur, was immer das jetzt auch ist, solche Verletzungen der Eltern in der Jugend, in der frühen Entstehung einer Persönlichkeit braucht, ist jetzt vielleicht zu viel, aber was macht das mit jemandem, solche Verletzungen erfahren zu haben, durch die Gesellschaft meinetwegen, das ist vielleicht eher das, was in deinem Roman, den du besprichst, vorkommt, ist das irgendwie besonders erträglich dann für Literatur, braucht es das?
Nein, also ich glaube ganz anders, also ich musste gerade an die vielen Texte denken, die wir gelesen haben für den Walter-Serner-Preis, da bekommen wir ja wir wissen nicht, wer das geschrieben hat und es ging um Geld und wir haben in der Jury-Sitzung darüber gesprochen, wie traurig das eigentlich ist, wie viele Leute offensichtlich Armutserfahrungen haben. Und dann schreiben sie darüber und es ist aber nicht gut. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Tragische. Es wäre ja schön, wenn man sagt, okay, ich habe eine schwere Kindheit gehabt, dann muss ich ja eigentlich eine gute Autorin werden.
Nee, vielleicht nicht so. Ich frage dir ja sozusagen, natürlich, du musst auch noch ein Talent haben und du musst es auch üben und so weiter, aber damit du überhaupt eine Geschichte hast.
Ich glaube, so es kommt eher darauf an und die musst du aber nicht selbst erlebt haben. Also ich glaube, es ist natürlich so ein Geheimnis, ne? Was macht eigentlich eine gute Autorin, einen guten Autor aus? Ich glaube, viel erlebt zu haben, hilft sicher, viel gesehen zu haben, aber auch einfach nachdenken und ich glaube, es kann ja auch dazu führen, dass du, wenn du, hast eine schlimme Erfahrung gemacht und das war so ein Verleger hat mir das mal gesagt, bei einem Buch, was ich ganz toll fand, die über so eine schwere Kindheit, war und er hat gefragt, ja, aber glaubst du, dass sie nur diese eine Geschichte zu erzählen hat? Oder ist es eine Autorin? Das verfolgt mich seitdem, weil ich denke, es gibt, ne, die meisten, denke ich, haben irgendetwas erlebt, von dem sie denken, das sei eines Romans würdig. Ist es ja auch. Aber das ist dann auch noch nicht, ne, eine Autorin oder ein Autor. Insofern, maybe it helps, aber es ist halt wie alles andere auch kein Garant für gute Literatur.
Gut, ist Viktor Heringer ein guter Autor?
Ja. Gut. Nein, und Viktor Heringer ist ein fantastischer Autor und was mich so traurig macht, der ist tot. Und ich wusste das nicht, als ich das Buch gelesen habe und dachte die ganze Zeit, ach, den laden wir ein. Das finde ich toll. Das werden wir, ne, also irgendwie so ein. Und er hat sich mit 29 umgebracht. Und zwar auch jetzt schon vor 7 oder 8 Jahren. Und ich habe ein Buch gelesen von jemandem, wo ich denke, was hätte der noch schreiben können? Also, meine Güte. Und genau, und eigentlich dachte ich, wollte eigentlich einsteigen mit einem Lob des digitalen Lesens, weil wir ja eigentlich, ne, ich ja eigentlich Bücher liebe und auch Bücher anfassen liebe und ich das doch zunehmend, Stichwort Walter Serner, als so einen Vorteil empfinde, wenn ich nur den Text habe. Vielleicht ist das so eine Deformation professionell, ne, dass wir so schnell einordnen und so schnell irgendwie ein Urteil fällen. Und ich wusste nichts über das Buch, außer, dass es letztes Jahr im März Verlag erschienen ist. Und mir haben so von verschiedenen Seiten Leute, als ich gefragt habe, was könnte ich denn mal von einem brasilianischen Autor lesen, weil ich 4 Wochen in Brasilien war, haben mir das Buch genannt. Und ich habe mir einfach die Fahne bestellt. Und ich wusste nichts, weder über ihn, Stichwort nicht mal, dass er tot ist, noch was in dem Buch vorkommt. Und ich finde eigentlich zunehmend, das ist dann so ein Luxus beim Lesen. Wenn man einfach, ne, auch die nicht auf der Bühne gesehen hat, gar nichts, einfach nur, komm, erzähl mir was. Und das in der Hinsicht, also hatte ich eine unglaublich große Freude. Also es spielt in Rio. Und ich habe dann im Nachgang, als ich die Rezensionen gelesen habe, steht überall drüber eine queere Liebesgeschichte. Und ich dachte, wie hätte mich das gestört, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich habe eine Liebesgeschichte gelesen von 2 ganz jungen Männern, also 14, 15 sind die Protagonisten des Buches. Es erzählt Camilo. Und eben in Rio, Kind relativ wohlhabender Eltern. Und eines Tages bringt der Vater, der Arzt ist, einen gleichaltrigen Jungen dunkler Hautfarbe zu ihm nach Hause. Und er empfindet sofort Hass für den, ne? Woher kommt der? Und dann entspinnt sich eine ganz kleine Liebesgeschichte, also ganz klein auch deshalb, weil sie nur 14 Tage dauert, bevor der Cosme, wie er heißt, ermordet wird. Und was ich so unglaublich gelungen fand, ist also einmal, ne, die Erzählung dieser Liebe, aber auch, wie leicht einmal sozusagen Geschichte und sozusagen das, ne, das Drumherum da in den Roman einfließt, wie Zeit erzählt wird, weil Sonja und ich hatten auch schon drüber gesprochen, ich jetzt eine Fülle von Romanen gelesen habe, die so mit diesen 2 Ebenen arbeiten, ne? Das ist die Gegenwart und dann gibt es Schnitt, Kapitel in die Vergangenheit und dann wieder die Gegenwart und dann Schnitt, Kapitel in die Vergangenheit. Und so funktioniert es ja eigentlich nicht, ne? Die Vergangenheit lebt in uns, ne? Muss die ganze Zeit in der Gegenwart irgendwie mitbearbeitet werden. Und das literarisch umzusetzen aus der Perspektive eines 15-Jährigen, der ein ganz großes Glück und ein ganz großes Leid erfahren hat, nämlich eben die Ermordung seines Geliebten, das also takes your breath away. Das ist also auf eine so, so schöne Art und Weise erzählt. Es kommt eine kleine Szene, das fand ich großartig, formal genial. wenn er sagt, wie sehr er ihn geliebt hat. Ich habe Cosmin geliebt, wie du deine erste Liebe geliebt hast, die Bruno, Pablo oder Ricardo hieß, oder Rana, Luciano, Eduardo, Diego oder Carlos, Octavio, Katja, Mariana, Lucas, Marisa oder Carlos, Eduardo. Ich habe geliebt, wie Lucas Sophie geliebt hat und Daniel, Gabriela. Wie Dennison, Rayane geliebt hat, Aline, Michael, Rachel, Guillaume, der an Meningitis gestorben ist. Und das geht 5 Seiten so. Wie Chiara Daniel geliebt hat, Ricardo Gabriel, Carla Silvana, Camila Matthäus. Und ich habe das tatsächlich alles gelesen. Du denkst immer, ja, okay, ich habe das formale Prinzip kapiert, okay. Es geht krass, es geht immer noch weiter. Und das hat Viktor Heringer tatsächlich über eine Website gemacht. Er hat Leute aufgefordert, ihm von ihrer ersten Liebe zu erzählen. Und das sei so krass gewesen, was die Leute ihm dann alles erzählt haben. Und das heißt, das habe ich aber eben erst im Nachgang erfahren, diese Namen sind sozusagen alle real, also was ihm die Leute erzählt haben. Und es ist in 2 Teile geteilt. Er erzählt das als 50-Jähriger und hat auch gesagt, ja, ich werde demnächst die Kohlsuppe der Toten andicken. Ich habe jetzt genug gehabt, ich bin schon 3-mal so alt wie Cosmin. Ich kann jetzt sterben. Und es gibt dann ein...
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/football.
Wie ich finde, erzählerisch gar nicht so notwendigen 2. Teil, der ist dann auktorial erzählt, wo er einen Straßenjungen, der auch mit dem Mörder von Cosmin verwandtschaftlich irgendwie verbunden ist, zu sich nimmt. Man weiß nicht so genau, ob sie dann eigentlich eine Beziehung haben. Der lebt jedenfalls bei ihm und dann hört es relativ plötzlich so auf. Aber es ist ein großartiges Buch und ne, meinetwegen soll es auch als queer und weiß ich nicht vermarktet werden. Ich hoffe, dass auch sein Debüt noch übersetzt wird. Das also ist 2012 erschienen. Der Roman ist ursprünglich von 2016. Weiß ich auch nicht, warum der jetzt erst übersetzt worden ist. Aber ich finde, alles, was man von dem noch lesen kann, sollte man lesen. Und ich bin einfach traurig, dass es diesen Autor nicht mehr gibt.
Und dass er nicht noch mehr Bücher schreiben kann.
Gibt
es da eigentlich also jetzt hast du erzählt, ne, dass er mit eigentlich ja schon so eine Art Fanfiction gespielt hat, also Leute gefragt hat, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, also was Biografisches einzubringen. Gibt es auch autobiografische Elemente? Oder das ist natürlich jetzt für dich beim Lesen offensichtlich gar nicht wichtig gewesen, aber hast du das im Nachhinein nochmal
Ich habe sozusagen dann, weil ich auch so schockiert war, so ein bisschen gegoogelt und habe aber nicht viel gefunden. Also außer, dass er so ein Rising Star irgendwie der brasilianischen Literatur auch irgendeinen super wichtigen Preis gewonnen hat. Also aber ich habe jetzt sozusagen über ihn, also es fiel natürlich dann auch Portugiesisch, was ich nicht kann, aber das, was ich in den mir zugänglichen Sprachen gefunden habe, war jetzt nicht so, dass ich da noch viel ist. Vielleicht noch eins, so um nochmal so was eigentlich für mich dann, wo ich dachte, genau das unterscheidet dann halt einen richtig guten Roman von so einem guten oder okayen Roman. Der Vater von ihm, das ist sozusagen so ein kleiner Twist, war offenbar während der Militärdiktatur in Brasilien Arzt, der die Gefangenen mit Spritzen am Leben erhalten hat oder bei Bewusstsein erhalten hat. Und das wird aber nicht erzählt, sondern das findet er irgendwie nach dem Tod des Vaters, das wird auf 2-3 Seiten abgehandelt, findet er so einen Brief, den ihm die Mutter dann noch geschrieben hat und er vermutet, dass der Cosmin ein Kind eines Folteropfers ist. Für den er sich irgendwie verantwortlich fühlt. Und dann ist nur so lapidar der Satz, ja, kann sein, dass das stimmt, kann auch sein, dass das nicht stimmt. Geschichten und Stempel lassen sich fälschen. Und dann wird das sozusagen einmal aufgerufen, und aber dann nicht. Ich dachte, genau, und so ein okayer Roman würde jetzt die Geschichte des Vaters in der Militärdiktatur und dann wie der Sohn das rauskriegt und was so. Ne, haben wir alle schon solche Romane gelesen. Und er wirf das einmal rein, du wirkst die ganze Zeit während der Lektüre da dran, ohne dass das nochmal aufgemacht wird, ne? Und denk, komm, das ist die hohe Kunst.
Klingt toll. Weiß man noch Näheres über diesen Autor, von dem ich heute zum ersten Mal höre?
Also, ja, wie gesagt, hat Sonja mich ja schon ertappt. Also ich, außer dass er 29 Jahre alt geworden ist, sich 2018 umgebracht hat in Rio, hat mit Gedichten debütiert, einen Roman 2012, Gloria, geschrieben, 2016 das Buch und dann, bevor er eigentlich, wie ich mir vorstellen könnte, die ganz große Karriere gemacht hat, abgetreten.
Gut, dann halte ich nur noch mal fest, Die Liebe vereinzelter Männer ist der Titel aus dem brasilianischen Portugiesisch von Maria Humitsch und im März Verlag erschienen, der im Übrigen gestern den Berliner Verlagspreis gewonnen hat. Also
den hätte er schon allein für dieses Buch verdient. Genau, ja.
Glückwunsch also, für das Buch und Glückwunsch für den Preis und danke, dass du das vorgestellt hast. Wir kommen jetzt zu etwas ganz anderem. Ich mache gar keine Überleitung. Wir kommen jetzt zu Samantha Schweblin und ihren Kurzgeschichten aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Mariana Gareis und im Surkamp Verlag erschienen. Ich oute mich gleich, bin ein totales Fangirl von Samantha Schweblin. Ich glaube, wer diesem Podcast gefolgt ist, weiß das vielleicht auch.
Oder unserem Programm.
Oder unserem Programm, genau. Sie war schon ein paar Mal im Literaturhaus, zuletzt bei der Berlin Review, bei der Vorstellung der Ausgabe Nummer 4, glaube ich. Und da hat sie auch eine Kurzgeschichte vorgetragen. Die war damals noch nicht veröffentlicht. Und ich habe jetzt beim es ist jetzt veröffentlicht, dann erst realisiert, dass natürlich diese Kurzgeschichte auch Eingang in diesen Kurzgeschichtenband gefunden hat. Der Band ist dieses Jahr auf Spanisch und auf Deutsch erschienen. Es sind 6 Kurzgeschichten nur, also relativ schlankes Buch, irgendwie 182 Seiten, 92 Seiten. Und für mich war das wieder ein erstaunliches Leseerlebnis, also gerade deshalb danke auch nochmal, dass du den Walter-Serner-Preis erwähnt hast. Wir haben ja jetzt gerade wieder sehr, sehr viele Kurzgeschichten gelesen, von sehr unterschiedlicher Qualität und wie schwierig das doch ist, eine wirklich gute Kurzgeschichte zu schreiben. Und meiner Meinung nach ist Samantha Schweblin eine der Meisterinnen dieses Genres oder dieser Art zu schreiben, weil sie schafft es doch, auf so wenigen Seiten einen in einen ganzen Kosmos zu entführen und den aufzublättern. Also es gibt eben eine Ausgangssituation und es gibt eine Wendung da drin und da drin passieren so viele Dinge, dass man, ich jedenfalls, nach dem Lesen jedes Mal wirklich eine Pause machen musste. Also ich habe keine einzige Geschichte nahtlos aneinander gereiht gelesen, sondern immer nach jeder Kurzgeschichte musste ich einmal durchatmen, überlegen, was habe ich denn da eigentlich gelesen? Es liegt auch an den Themen. Also es sind menschliche Abgründe, die sie sich anschaut, Gewalt, es ist Verlust und Tod und Trauer und vor allen Dingen aber auch unheimliche Begegnungen. Also wir hatten vorhin kurz im Vorgespräch, hast du gesagt, Horror. Ich weiß gar nicht, ob Horror. Ich glaube, ich würde das mit menschlichen Abgründen, Skurrilitäten, verrückten Normalitäten beschreiben. Also sie bringt uns eigentlich in Situationen, die wir aus dem Alltag kennen und dann verschiebt sich etwas in der Wahrnehmung oder es passiert etwas, was einen rausrückt aus diesem allzu alltäglichen, ohne dass wir irgendwie so ein Setting das ganz verlassen. Es ist eben nicht der Horror, den wir vielleicht jetzt aus dem Horrorfilm vermuten, plötzlich der Zombie vor unserer Tür steht, sondern es ist der Alltagshorror, der uns geschieht. Und das macht sie eben, also ich wollte noch mal kurz zu dieser Pause dazwischen sagen, zwischen dem Lesen. Es war so wichtig, weil ich das Gefühl hatte, ich musste das richtig so nachfühlen. Also es war ein Leseerlebnis, was nicht nur irgendwie über den Plot, über die Geschichte, über was ist da passiert. Und es war richtig so ein Gefühl von, oh Gott, ich muss das jetzt erstmal nachspüren. Was
zum Beispiel?
Ja, also was diese Figuren erleben. Also zum Beispiel eine Geschichte heißt Willkommen im Club. Geht es um eine tief traurige Mutter von 2 Kindern, die in ihrer Ehe unglücklich ist, die unglücklich ist mit diesen Kindern, die ihre Rolle überhaupt nicht findet und die als Ausweichmoment in den See vor ihrem Haus geht und dort wortwörtlich abtaucht. Da wird's dann ein bisschen fantastisch. Sie taucht halt stundenlang. Sie liegt praktisch unten am Grund des Wassers und ist weg. Entzieht sich dieser Situation, die sie oberhalb des Wassers nicht aushält. Und für mich ist ist das ein grandioses Bild. Also weil ist ja klar, eigentlich in, logischerweise könnte sie dort unten ohne Sauerstoffgerät, was sie nicht hat, nicht überleben. In dieser Geschichte tut sie das aber. Sie entflieht diesem Alltag, sie ist da unten in diesem Grün. Samantha Schweblin beschreibt eben auch diesen grünen See mit diesen Algen und wie sie da unten zu sich findet, zur Ruhe findet und so. Und dann aber natürlich wieder auftaucht und in dieses schreckliche Eheleben, wo man selber als Leserin gar nicht versteht, warum ist das eigentlich so schrecklich? Es ist irgendwie normal, aber vielleicht ist das genau ja. das
normal,
Schreckliche.
Normal.
Das ist das Schreckliche. Also solche Bilder schafft sie irgendwie. Es ist so ein kleiner Twist da drin oder eigentlich auch ein großer. Es gibt eine Geschichte mit einem Jungen, der als kleiner Junge unter der Aufsicht seines Vaters aus Versehen eine Batterie verschluckt und sich mit der Batteriesäure, also weiß gar nicht, ob das möglich ist, ist ja auch egal, auf jeden Fall den Schlund und den ganzen Hals zersetzt und operiert werden muss und alles ist ganz schrecklich und er verliert dadurch seine Sprache, kann einfach nicht mehr sprechen. Seit diesem Unfall hat hier in der Kehle ein Loch, das heißt auch das Auge in der Kehle heißt die Geschichte. Und die ganze Geschichte dreht sich darum, dass der Vater so ein unglaublich schlechtes Gewissen hat und mit dieser Schuld überhaupt nicht umgehen kann und selbst anfängt, mit diesem Kind nicht mehr zu kommunizieren. Also jede Form der Kommunikation, der Junge versucht immer mit seinem Vater weiterhin zu sprechen, Körpersprache, durch Zeichen, wie auch immer. Und der Vater entzieht sich immer mehr, aber nicht, weil er das Kind nicht liebt, sondern einfach nur, weil er mit dieser Schuld nicht klarkommt. So, und das Besondere an diesen Geschichten, das klingt ja jetzt erstmal alles grauenhaft, ist aber, dass sie so kleine Auswege bietet. Das ist jetzt nicht Happy End und nicht große Auflösung, aber zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Vater endet es dann eben, dass der Sohn, später erwachsen, dann, also er erzählt diese Geschichte, sagt am Sterbebett seines Vaters, wir hatten doch ein paar richtig schöne Jahre, das reicht.
Das ist ja grauenhaft.
Ja, das ist aber nicht grauenhaft.
Gleich.
Ja, okay, ja. Es ist sehr emotional. Ja, das sage ich ja, deshalb muss ich ja dazwischen einmal atmen, um damit klarzukommen. Also, was ist dieses gute Übel? Ich will das kurz noch zusammenfassen, was sie da beschreibt. Für sie ist das so eine Kraft, also das hat sie in einem Interview gesagt, eine Kraft, die auftaucht und die auf den ersten Blick irgendwie böse ist, die alles kaputt macht, ein Unfall oder eben irgendwie, man fühlt sich nicht wohl in seinem eigenen Leben. Und die aber in Wahrheit alles durcheinander bringt und dann auch wieder Möglichkeitsräume aufmacht. Es ist starke Literatur.
Ja, es klingt fantastisch. Kommt denn Argentinien irgendwie vor oder könnte das auch in Osnabrück alles spielen?
Nein, es kommt Argentinien viel vor. Also Argentinien ist sehr wichtig in ihrem Schreiben. Also sie hat es ja auch auf Spanisch geschrieben. Es ist dann eben, wie gesagt, übersetzt worden. Und es gibt im Nachwort oder im Dank, so ein Satz, wo sie sagt, je länger, sie lebt ja in Berlin schon sehr lange, je länger ich in Berlin lebe, desto näher fühle ich mich Argentinien und auch meiner Familie. Ich paraphrasiere es nicht ganz, der Satz, aber so in etwa. Doch spielt vieles in Argentinien. Manche, oder eigentlich, ich würde fast sagen, alle Geschichten. Vielleicht ist mit der Mutter, könnte ich nicht zuordnen, ob das wirklich in Argentinien ist. Aber das Auge in der Kehle auf jeden Fall. Es gibt eine Geschichte, ganz wunderbar, die Frau von Atlantida spielt auf jeden Fall in Argentinien. Also das ist, hat eine wichtige Bedeutung als Ort für sie.
Cool. Ja. Nein, ich habe das schon bei 100 Augen gedacht. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich gelesen habe. Was ist fein? Großartige Autorin.
Ich muss mir jetzt die ganze Zeit so unwillkürlich.
Ja, ja, ja.
Also so ein bisschen. Ja. Genau. Ist unbedingt eine Leseempfehlung. Sie wird sicherlich auch hoffentlich bald mal wieder zu uns kommen. In Berlin ist sie sowieso präsent. Also wenn Sie die Gelegenheit haben, wenn ihr die Gelegenheit habt, geht mal zu einer Lesung, aber lest vor allen Dingen ihre Bücher. Gut, dann würde ich sagen, haben wir 3 tolle Bücher heute vorgestellt.
Ich denke auch.
Und ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. War ein schönes Gespräch und wir sehen uns in etwa 4 Wochen wieder.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.